Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe. Und zwar eine Predigtreihe zum Hebräerbrief. Und der Hebräerbrief ist voll mit Bildern aus dem Alten Testament. Und das macht gewisse zu arbeiten. Sie verstehen das Alte Testament nicht so richtig und haben Mühe mit diesen Bildern. Was soll das? Dreht von diesen Opfern und von den Priestern und von der Stiftshütte und vom Brandopferaltar und der Bundeslade. Was soll das? Was machen wir mit dem? Nun, der Hebräerbrief ist voll von starken Bildern aus dem Alten Testament, die zeigen, wie Jesus ist und was wir an ihm haben. Es geht also nicht um die alttestamentlichen Bilder in erster Linie, sondern um die Bedeutung und was das bedeutet in Bezug auf Jesus Christus. Wenn du neu im Glauben bist, dann wirst du in dieser Predigtreihe Jesus so richtig kennenlernen. Wenn du das Alte Testament nicht so richtig verstehst, dann wirst du das Alte Testament nach dieser Predigtreihe viel besser verstehen. Vielleicht machst du dich lustig, einmal mehr ins Alte Testament eintauchen. Und einmal dort lesen und forschen. Und wenn du schon lange im Glauben bist, glaube ich, dass dich die Predigt einmal so richtig wird begeistern von Jesus Christus. Und vielleicht denkst du, schon wieder Jesus. Das haben wir in der Sonntagsschule schon gehabt. Das war immer Jesus gewesen. Ich möchte euch etwas vorlesen vom französischen Schriftsteller Saint-Exupéry, der geschrieben hat: Wenn Menschen gottlos oder ohne Jesus Christus leben, dann sind die Regierungen ratlos. Die Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos. Dann ist die Aufklärung hirnlos, sind Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos. Was ist denn da so lustig? Und Aussichten trostlos. Mal ganz ehrlich, wenn ich in die Welt hineinschaue, mit der ganzen Klimadebatte und die Verschuldungen von den Staaten und all das Zeugs, das trifft es doch genau. Das ist doch unsere Situation, da stecken wir doch mitten drin in der Welt. Und ich glaube, der Grund ist, weil Jesus fehlt. Weil an allen Enden und Ecken Jesus fehlt. Und seine Botschaft. Darum wollen wir uns mit Jesus beschäftigen. Dass wir von Jesus begeistert werden und verändert werden und die ganze Welt verändert wird. Ich glaube, das hat eine Auswirkung. Ich möchte euch zuerst ein paar Werkzeuge vorstellen, die ich gerne zur Verfügung stelle. Zum einen haben wir ein Blatt vor euch, wo die Stiftshütte drauf ist. Und dort stehen schon ganz wichtige Informationen und so Links zu Jesus drauf. Also studiert das mal, vielleicht auch in den Kleingruppen, im Hauskreis. Studiert das mal. Da seht ihr unter anderem die Stiftshütte. Das ist nicht ein Ort, wo Stifte ausgebildet werden. Wir schauen dann das noch an, was das ist. Der Brandopferaltar kommt da drin vor. Der Hohepriester, den werden wir das nächste Mal genauer anschauen, was das bedeutet mit dieser Brustplatte, und so Stein drauf hat und auf der Schulter hat er so komische Steine, so Edelstein, was bedeutet das? Dann kommt das Waschbecken vor, der Schaubrottisch, der siebenarmige Leuchter und auch Bundeslade. Am kommen oder an den kommenden Sündigen werden wir ganz viel über die Gegenstände in Bezug auf Jesus Christus erfahren. Denn ein zweites Tool ist der Flyer grösser. Und wichtig ist nicht, was da vorne drauf steht, sondern eigentlich, was innen drin steht. Und da innen findet ihr einen Bibelleseplan über 31 Tage, einmal durch einen Hebräerbrief. Und das ist so lang, wie die Predigtreihe etwa geht. Die 5 Predigten dazu. Und ich möchte euch einladen, den Hebräerbrief jetzt nicht einfach mal so durchzulesen, wenn ihr das vielleicht schon oft gemacht habt, sondern leset die kurzen Abschnitte. Das sind ganz kurze Abschnitte. dreimal. Das erste Mal einfach mal so überblicksmäßig, was steht so drin, was spricht mich gerade an. Das zweite Mal mit diesen 5 Fragen, die es hat auf der Seite. Und notiert euch das, schreibt das kurz auf ein Zettel, was euch dort anspricht. Und das dritte Mal, wenn ihr es leset, geht ihr nochmal ganz in die Tiefe. Was nehme ich jetzt mit von dem? Es geht darum, die Bibel zu verinnerlichen, zu meditieren, zu studieren. Nicht einfach nur so kurz drüber zu lesen und alles schon wieder vergessen zu haben. Das wäre so die Idee. Und ich möchte euch ermutigen und einladen, nehmt euch die Zeit, auch ich werde das wieder machen. Ich habe es in der Ferien schon gemacht, ich werde es nochmal mit euch machen. Ich finde das total spannend, so ins Wort Gottes einzutauchen. Und jetzt gibt es solche unter euch, das soll es angeblich geben, die nicht gerne lesen. Und ich muss euch sagen, also bis ich 20 war, war Lesen für mich ein Graus. Das war einfach die Pflichtaufgabe in der Schule und wo man halt musste. Als Legastheniker lese ich nicht gerne, das ist ganz normal. Ich habe das gehasst zu lesen. Und erst so mit 20 im Studium habe ich dann das Lesen entdeckt. Und ich kann euch sagen, Lesen ist so ein Schatz, auch für einen Legastheniker. Das ist so etwas Wertvolles. Bücher haben mich geprägt, haben mich verändert, vor allem die Bibel, aber auch sonst ganz viele gute Bücher. Ich lese fast nur theologische Literatur, das ist vielleicht ein bisschen einseitig, ich weiß, aber es interessiert mich. Das ist spannend und es prägt mich, es verändert mich. Und wenn ihr nicht gerne leset, dann möchte ich euch, irgendwie geht das nicht voran da. Könnt ihr vielleicht, ja, jetzt ist schon ein Zweit. YouVersion, also ihr müsst euch einfach den Namen merken, die das noch nicht kennen. Das ist ein Bibel-App, das könnt ihr auf euer Smartphone abladen. Und das Bibel-App hat die Funktion, dass euch der Text vorliest. Also einfacher geht es nicht mehr. Und ich kenne ganz viele, die zu oben ins Bett gehen und dass sie einschlafen können, haben sie keine Schlaftabletten, sondern sie hören ein bisschen Musik. Das ist eine super Art zum Einschlafen. Das geht mindestens eine Viertelstunde, vielleicht auch eine halbe Stunde. Ich möchte euch ermutigen, hört mal Bibeltext zum Einschlafen. Und ich garantiere euch, ihr werdet noch viel, viel schneller schlafen. Das bringt zwar dann nichts für den Bibeltext, aber immerhin schlafen ihr gut. Und wenn ihr nicht so schnell schlafen könnt, dann hört ihr etwas ganz Wesentliches und Wichtiges. Also auch das ist möglich. Und jetzt haben wir ganz tolle Werkzeuge und jetzt stellt sich eine Frage, brauchen wir sie oder brauchen wir sie nicht? Das ist deine Entscheidung. Ich glaube, es sind ganz gute Werkzeuge, oder? Vielleicht hast du einen Hammer in deiner Werkzeugkiste und vielleicht ist er schon bald verrostet. Und eigentlich wäre doch schön, man könnte den Hammer ab und zu mal führen und irgendwann einen Nagel einschlagen. Und so bitte ich euch, dünnt die Werkzeuge nicht einfach in eure Werkzeugkiste und denke, das ist super, dass wir das haben, das tue ich schön einmal ablegen in einem Mäppchen und so. Das bringt nichts. Also ich glaube, wir müssen die Bibel lesen und uns verändern lassen. Und jetzt trotz all diesen Werkzeugen, wir können das machen und unser Herz kann trotzdem leer bleiben. Wir können die Bibel lesen und es kann nichts zu uns sagen. Wir können eine Predigt hören und rausgehen, wie wir gekommen sind, völlig unverändert. Und darum, glaube ich, ist es gut, wenn wir jetzt noch beten miteinander. Das Wesentliche, glaube ich, muss Gottes Geist in uns und an uns tun. Und um das wollen wir beten. Stehen wir doch zu dem noch auf. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, haben wir die Möglichkeit, uns mit deinem Wort zu beschäftigen. Mit dem lebendigen Wort, das gefüllt ist, auch mit deinem Geist und das wirkt an unserem Leben, in unserem Leben. Und Vater im Himmel, genau um das wollen wir dich bitten, dass du wirkst durch dein Wort, durch die Werkzeuge, die wir hier haben und unsere Herzen berührst und veränderst. Und der Heilige Geist möchte dich, Jesus, gross machen, dass wir dich noch viel lieber bekommen, dass wir unser ganzes Vertrauen in dich hineinlegen können und dir einfach hergeben können. Danke, dürfen wir das erwarten von dir. Danke, sagst du, dass wer dein Wort liest, verändert wird und ein Leben führen kann, das zum Ziel kommt. Danke vielmals. Und so bitten wir dich, führe und leite durch die Predigtreihe, aber auch durch euer persönliches Bibelstudium, aber auch durch die Zeit in der Kleingruppe, wo wir es vertiefen und wo wir drin lesen und miteinander diskutieren. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Übrigens, Gebet ist auch ein Werkzeug. Jede zweite Dienstag kommen wir zusammen, erzählen uns, was wir mit Gott erleben und beten füreinander, beten miteinander. Und das ist ein Werkzeug, das ich enorm schätze, das ich gewaltig finde, dass wir miteinander vor Gott kommen können, miteinander vor Gott einstehen können und auch hören, wie Gott ins Leben von Einzelnen eingreift. Das finde ich immer sehr faszinierend. Ich habe mich gefreut auf die Serie über die 5 Predigten. Und bevor wir jetzt so in den Text einsteigen, ein paar Informationen zum Hebräerbrief ganz allgemein. Es ist immer gut zu wissen, mit was wir uns beschäftigen, an wen ist der gerichtet, wer hat ihn geschrieben und so weiter. Das hilft uns, die inhaltlichen Aussagen besser zu verstehen. Wer hat den Hebräerbrief geschrieben? Das kann ich ganz kurz sagen. Ich weiß es nicht. Das steht nie, das weiß man nicht. Viele vermuten, es war der Paulus. Andere sagen, wie es hat Passagen drin, die passen nicht zum Paulus. Ich habe aber eine Vermutung aufgrund von Hebräer 13, Vers 22. Dort heißt es, ich rede euch aber zu, liebe Brüder und Schwestern, nehmt das Wort der Ermutigung an. Und jetzt ganz wichtig, ich habe euch ja nur kurz geschrieben. Ich sehe, ihr kennt den Witz noch nicht. Wenn jemand sagt, ich habe euch nur kurz geschrieben und er schreibt 13 Kapitel, ist das garantiert eine Frau. Ein Mann würde das niemals schreiben. Also ich habe keinen Liebesbrief an Andrea geschrieben mit 13 Kapiteln. Und würde noch sagen, lieber Schatz, ich habe dir kurz geschrieben. Okay, ihr versteht den Scherz, wir wissen es nicht. An wen ist er geschrieben? Ursprünglich an Judenchristen. Judenchristen sind Menschen, die ursprünglich zum Judentum gehört haben, die Juden gewesen sind und den Messias gefunden haben. Jesus Christus ist ihr Messias. Judenchristen. Und sie haben eine schwierige Zeit durchgemacht. Und das wird aus dem Text heraus dann immer wieder deutlich. Und es haben sich scheinbar auch Irrlehrer eingeschlichen. Und aufgrund von diesen Irrlehrern gibt der Schreiber Antworten. Und was er immer wieder macht, die Antwort ist immer wieder, er stellt Jesus ins Zentrum. Andere Sachen sind wichtiger geworden als Jesus, haben Jesus verdrängt. Und der Schreiber sagt wieder, hallo, Jesus ist nicht das Wichtige. Nicht das Gesetz, nicht die Engel und so weiter. Aber das sehen wir heute zum Teil noch. Geschrieben worden ist etwa 60 bis 70 nach Jesus Christus. Und das Zentrum der Botschaft ist, wie ich schon gesagt habe, Jesus Christus. It's all about Jesus. Es geht immer wieder um Jesus. Und dann ist etwas interessant. Immer wieder, wenn Jesus so ins Mittelpunkt gestellt worden ist, kommt ein Weckruf. Weil Jesus so gewaltig ist, weil Jesus so gross ist, weil Jesus so herrlich ist, darum halten wir am Wort Gottes fest. Darum achten wir nicht mehr auf Götze. Darum, es kommt immer ein Weckruf. Und so wollen wir einsteigen in die Predigtserie unter dem Stichwort grösser. Und da möchte ich kurz auf die Dekoration herweisen. Wenn ich so überlege, wie könnte man das bildlich auch darstellen, dass immer, wenn ihr im Alltag seid, euch das Bild in den Sinn kommt. Und wir haben da so weisse Lampenschirme, also ich nenne sie jetzt einmal Kugeln. Und es hat eine, die alles überragt. Eben die grösser ist. Und es hat viele kleinere, auch ganz wichtige Kugeln, aber sie sind kleiner. Und ich hoffe, euch bleibt das Bild immer wieder, mit euch mal die Augen zu machen, euch das so einprägen. Eine Kugel ist grösser. Und ihr erahnt es in der Sonntagsschule, die richtige Antwort ist immer Jesus. Jesus ist grösser als alle anderen. Und Dimensionen stimmen natürlich nicht. Jesus ist viel, viel grösser, als das hier dargestellt werden kann. Aber es gibt euch ein Bild vor Augen. Und ich möchte dem Deko-Team auch ganz herzlich Danke sagen, wo das gemacht hat. Und auch, ich glaube, der Herbert ist dann auf die Leitern auf, hat ein paar Höken reingeschraubt, dass das überhaupt möglich ist. Danke vielmals. Und jetzt wollen wir einsteigen in den Text in Hebräerbrief, Kapitel 1. Ich möchte Vers 2 und 3 vorlesen. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag doch deine Bibel bitte auf. Und dann wollen wir den Text zusammen nochmal anschauen. Mal die erste oder die zwei Vers, Vers 2 und 3. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Also wir lesen darin, dass durch Jesus Christus Gott die Welt geschaffen hat. Es ist also Jesus, der die Welt geschaffen hat. Jesus war bei der Schöpfung federführend. Gott Vater hat durch Jesus die ganze Schöpfung, auch dich und mich, gemacht. Jesus Christus ist auch der von Gott bestimmte Erbe. Also ihm wird das alles einmal gehören. Er wird mit dem umgehen und handeln. Und nicht die Umweltverschmutzung wird dieser Welt das Ende setzen, da bin ich überzeugt, sondern Jesus Christus als Schöpfer dieser Welt, als Erbe dieser Welt. Und da heisst, dass er der unverfälschte Ausdruck von Gott ist. Viele Menschen kommen immer wieder und fragen, ja, wie ist denn Gott? Und dann sage ich ihnen, schau auf Jesus. Schau mal in die Bibel hinein und schau, was über Jesus geschrieben ist, über seinen Charakter, wie er gehandelt hat, wie er gewirkt hat. Dann erkennst du Gott. Dann weißt du, wie Gott ist. Ist das nicht faszinierend? Gott Vater sendet sein Bild auf die Erde, dass wir etwas von ihm erkennen können. Sein Charakter, sein Wesen. Und das ist genial. Also wenn wir Gott verstehen wollen, müssen wir auf Jesus schauen. Und das heisst an einer anderen Stelle in der Bibel, wenn wir auf Jesus schauen, werden wir verändert in sein Bild. Wir werden Jesus ähnlicher. Also wenn wir seinen Charakter anschauen, wie er war, wie er gelebt hat, verändert uns das und wir werden Jesus ähnlicher. Weil Jesus ist der unverfälschte Ausdruck seines, eben Gottes Wesen. Es gibt ja so ein Sprichwort, oder? Wie der Vater, so der Sohn. Das kommt aus der Bibel. Das ist genau das. Wie der Vater, so der Sohn. Bei uns Menschen stimmt das oft nicht ganz. Aber bei Jesus und beim Vater stimmt das. Wie der Vater, so der Sohn. Wir lesen von Jesus, dass er durch sein Wort das ganze Universum zusammenhält. Das bedeutet, wenn Jesus spricht, dann passiert etwas. Und es ist interessant, jemand aus unserer Gemeinde hat mir letztens gesagt, ja, er glaubt, dass Gott auch heute noch neu schafft. Also, dass es plötzlich vielleicht wieder neue Tiersorten gibt. Und es ist interessant, man entdeckt wirklich immer eine neue Tiersorte. Jetzt weiß ich nicht, ob die neu geschaffen sind oder ob man sie einfach noch nicht gefunden hat. Aber ich finde das ganz interessant, einen interessanten Gedanken. Gott wirkt auch heute durch sein Wort. Er ist immer noch ein schaffender Gott. Neues Leben wird geschaffen bei jedem Kind, das geboren wird. So fängt der Hebräerbrief an. So wird Jesus vorgestellt als Gottes Sohn, als Gottes Ebenbild. Also in ihm sieht man den Vater. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder wirst du sagen, wow, was für einen Jesus haben wir. Oder du wirst sagen, also, das ist doch masslos übertrieben. Aber die Bibel redet davon. Und ich glaube, entweder werden wir nach dieser Predigtserie total begeistert sein von Jesus, weil wir erkennen, wie gross und wie gewaltig er ist. Oder wir werden denken, die Christen haben doch einen Schrauben locker. Was ist mit dem Jesus immer? Aber die Bibel redet davon, dass Jesus Christus so herrlich ist wie der Vater im Himmel. Dass er sogar Gott selber ist. Und wenn wir jetzt den Text weiterlesen, dann stellen wir fest, dass der Hebräerbrief so zwei Gegenüberstellungen macht. Die erste Gegenüberstellung ist Jesus und Engel. Warum wird der Vergleich gemacht? Der Text liegt nahe, dass gewisse Menschen in einen gewissen Engelskult eingefallen sind. Sie haben plötzlich auf einen Schwärm auf ihrem Schutzengel, den sie wieder bewahrt hat beim letzten Kutschenunfall oder so. Und sind immer mehr von diesen Engeln begeistert worden. Und die Engel sind plötzlich wichtig geworden in ihrem Glauben. Und Jesus war irgendjemand eben aus. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, was wirklich Sache ist zwischen den Engeln und zwischen Jesus. Und dazu wollen wir Vers 4 und 5 lesen. Es ist da vorne ein Fehler, es ist Vers 4 und 5. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihnen. Oder hat Gott je zu einem von den Engeln gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? An einer anderen Stelle sagt Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Eine kurze Engelreise durch die Bibel. Engel erscheinen immer wieder in der Bibel. Und zwar zum Teil als Einzelwesen, zum Teil in ganzen Heerscharen. Engel kommen vor als einfache Boten, aber auch als mächtige Engelfürsten. Und so sind zum Beispiel Boten zum Abraham gekommen und haben ihm gesagt, dass er in seinem hohen Alter noch einen Sohn kriegen wird. Beim Jakobus, er hat Engel gesehen im Schlaf, eine Leiter aufsteigen und wieder absteigen. Später, als er im Esau begegnet ist, hat er ein ganzes feuriges Heer von Engeln gesehen, auf feurigen Ross, die ihm Mut gemacht haben, seinem Bruder, sie hatten einen Zwist gehabt, wieder zu begegnen. Und Gott hat ihm gezeigt, durch die Engel, du bist nicht allein, ich bin mit dir. Der Daniel ist von einem Engelfürst besucht worden. Und der hat ihm von Kämpfen erzählt in der unsichtbaren Welt, die ihn aufgehalten haben. Das glauben wir im Westen ja schon lange nicht mehr, oder? Aber vielleicht wäre es gut, wir würden auch an das wieder mal denken. Es findet ein geistlicher Kampf statt in der unsichtbaren Welt. Und gewisse Probleme und Nöte, die wir haben, sind eindeutig auf das zurückzuführen. Darum ist das Gebet so wichtig. Und der Engel offenbart ihm dann etwas von der Zukunft im Daniel. Im Neuen Testament sehen wir den Gabriel, der Maria die Geburt von Jesus ankündigt. Und bei der Geburt von Jesus sehen wir Engelchöre, die Gott worshipen, anbeten. Und im Leben von Jesus sehen wir Engel, die ihm dient haben nach der Versuchung. Sie haben ihm zu essen gebracht. Im Garten Gethsemane hat ihm ein Engel dient, wo er vor seinem schweren Schicksal gestanden ist, seinem schweren Weg. Und in der Apostelgeschichte sehen wir Engel, die Gefängnistüren öffnen, die verschlossen sind. Also Engel sind grossartige und mächtige Wesen. Die Engel stehen in der Bibel hoch im Kurs. Vers 7 und 8. Er will wieder mal nicht. Darfst du mir eins weiter drücken, bitte? Danke vielmals. Da heisst es, die Engel werden als Diener bezeichnet. Es heißt in der Schrift, Gott macht seine Engel zu Sturmwinden, seine Diener zu Feuerflammen. Zum Sohn jedoch wird gesagt, dein Thron, o Gott, hat für immer Bestand. Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft. Es ist interessant, um Jesus gross zu machen, werden die Engel nicht abgemacht. Im Gegenteil. Die Engel werden gross gemacht. Es sind wie Sturmwind. Es sind wie Feuerflammen. Es sind gewaltige und mächtige und kraftvolle Wesen. Und ich weiß nicht, ob ich das auffällt. In der Schweiz haben wir das Problem. Wenn wir etwas gross machen wollen, dann müssen wir oft etwas anderes abmachen. Aber das ist halt, oder, wenn man selber ein bisschen klein ist, muss man den anderen abmachen, dass man ein bisschen grösser erscheint. Und das macht die Bibel gerade nicht. Die Bibel macht Engel nicht ab, im Gegenteil. Schnell, wie ein Sturmwind, wie ein verzehrendes Feuer. Aber Jesus ist noch viel, viel grösser. Oder das sind vielleicht Engel. Aber Jesus ist viel, viel grösser. Die Engel, gross und mächtig, aber Jesus noch viel, viel grösser. Jesus ist so mächtig und herrlich, da müssen wir die Engel nicht klein machen oder abmachen. Hören wir nochmal Vers 8. Zum Sohn wird jedoch gesagt, dein Thron, o Gott. Jesus ist Gott, hat einen Thron. Dein Thron, o Gott, hat für immer Bestand. Gewaltig. Und auch heute gibt es Engelskult, oder? Ich weiß nicht, kennt ihr auch Leute, die Engel verehren? Sonst geht ihr mal in so Buchhandlung, im Bereich Esoterik, da findet ihr ganz viel über Engellehre und Engelverherrlichung und so weiter. Und wenn du jemanden kennst, der Engel verehrt und der begeistert ist von seinem Schutzengel und der möglich noch ein Bild hat oder im Auto vorne drauf oder so, dann musst du das gar nicht schlecht machen. Denn freu dich, dass der Mensch einen Glauben hat. Und ich kann sagen, weisst du, ich glaube auch an Engel. Die Bibel redet ganz viel von Engeln. Und die Bibel sind wirklich Diener, die uns Menschen helfen. Aber ich habe noch jemanden, der viel grösser ist als alle Engel. Und das ist Jesus. Und darum wende ich mich direkt an Jesus. Weil er viel, viel grösser ist als all die Engel. Und er sendet womöglich Engel und hilft mir. Aber meine Bezugsperson ist Jesus. Und Jesus ist viel, viel grösser als alle Engel. Wir brauchen uns mit unserem Jesus vor den Engeln nicht zu verstecken. Jesus ist viel, viel grösser. Und dann gibt es andere Sachen, die gehen zu Wahrsager. Ich glaube, auch dort sind zum Teil Engel am Wirken. Gefallene Engel. Und die können zum Teil wirklich unglaubliche Sachen zum Vorschein bringen und offenbaren, ohne dass das irgendjemand gewusst hat. Und die Menschen sind begeistert, der mir das und das zeigt. Und ist genau so eingetroffen. Und dann ziehen wir oft den Schwanz ein. Warum? Jesus ist viel, viel grösser als alle Macht der Finsternis, die da auch noch irgendwo sind. Jesus ist viel, viel grösser, viel mächtiger, viel herrlicher, hat viel mehr Kraft. Hab Mut, zu Jesus zu stehen. Und ich glaube, wir können das nur, wenn wir von Jesus überzeugt sind. Wenn ich an Jesus zweifle, dann ziehe ich wirklich den Schwanz ein. Dann ist es mir peinlich, über Jesus zu reden. Dann schäme ich mich. Aber wir haben keinen Grund, uns für Jesus zu schämen. Er ist der lebendige Gott. Er macht Zeichen und Wunder. Er lebt gewaltig. Also Jesus viel grösser als die Engel. Es wird ein zweiter Vergleich gemacht. Und von dem lesen wir in Hebräer 3, 1 bis 4. Es ist 1 bis 4, nicht wie vorne steht, 1 bis 2. Der Text stimmt, aber Bezeichnung nicht. Kapitel 3, wir machen also einen Gump. Und Vers 1 bis 4. Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister, weil eben Jesus viel grösser ist als die Engel. Auch ihr gehört ja zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Seht auf ihn, den wahren Apostel und Hohepriester, zu dem wir uns alle bekennen. Und haltet euch vor Augen, wie treu er dem diente, der ihn eingesetzt hat. Er ist darin Mose vergleichbar, von dem die Schrift sagt, dass er sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies. Mose allerdings gehört selbst zu diesem Haus, während Jesus dessen Erbauer ist. Schließlich hat jedes Haus einen Erbauer und der alles erschaffen hat, ist Gott. Und weil nicht dem Haus, sondern seinem Erbauer die eigentliche Ehre zukommt, ist auch die Ehre und Herrlichkeit Jesu größer als die von Mose. Wir lesen hier, dass Jesus Christus größer ist als Mose. Scheinbar sind Menschen von Jesus wieder weggekommen zu Mose. Und ich glaube, Mose steht in erster Linie für das Gesetz. Sie sind wieder gesetzlich geworden. Sie haben wieder auf Gesetzesbücher von Mose aufgebaut und ihr Heil im Halten vom Gesetz gesucht. Jesus war plötzlich nicht mehr so wichtig mit seiner Erlösung, mit dem, was er gemacht hat. Und jetzt sagt die Bibel aber nicht, ja, der Mose war ein Niemand gewesen. Sondern der Mose war so treu gewesen, wie Jesus gegenüber seinem Vater treu war. Also die Bibel ehrt Mose, stellt euch mal vor, von mir würde es heissen, der Stefan ist so treu wie Jesus gegenüber seinem Vater. Also das ist eine unheimliche Ehrerbietung, oder? Und das wird von Mose gesagt. Also wir müssen das Gesetz Mose nicht abmachen. Aber Jesus ist einfach viel, viel grösser. Er hat Macht. Er ist der Erlöser. Und nicht das Gesetz erlöst uns. Und in der Schweiz habe ich noch nie jemanden gefunden, der plötzlich Fan war von Mose. Aber ich erlebe durchaus, letzte Woche hatte ich so einen Mailverkehr mit jemandem außerhalb von unserer Kirche, der etwas gelesen hat auf unserer Homepage, wieder in die Gesetzlichkeit zurückgeht. Jesus allein genügt nicht. Man muss das Gesetz halten. Ja, ich glaube, wir sollen das Gesetz halten, aus Liebe zu Jesus, aber nicht, weil wir gerettet werden durch das. Also das findet man durchaus. Etwas anderes, was mir auffällt, ist, dass Menschen von Menschen Fan werden. Es gibt solche, die sind so Fan von gewissen Pastoren. Also wenn der redet, dann rennen alle. Da werden Säle gefüllt. Wenn der dort ist, dem passiert etwas. Der hat alles im Griff. Der weiß, wie es ist am Ende der Zeit. Und. Oder andere rennen, wenn es noch eine Erweckung gibt. Dort müssen wir den Segen abholen. Also, wenn wir den Segen nicht abholen, dann verpassen wir etwas. Wir sind eigentlich auch so Königsmacher. Und dann wird Jesus plötzlich klein. Oder wenn ich dann den Segen nicht habe, dann fehlt mir etwas. Aber stimmt das? Ich glaube, in Jesus haben wir alles, was wir brauchen. Alle geistlichen Güter. Und ich muss jetzt nicht die anderen runtermachen. Man darf Sachen auch kritisch hinterfragen, sehr wohl. Man darf sich durchaus fragen, ist das wirklich Geist Gottes gewirkt oder ist es etwas anderes? Aber freuen wir uns, wenn es noch eine Erweckung gibt. Aber wegen dem muss ich nicht nach Burma reisen oder ich weiß nicht woher. Sondern Jesus ist hier genau der gleiche wie in Burma oder wo auch immer. Ich muss mich an Jesus halten. Jesus hat alle Kraft und Macht im Himmel und auf der Erde. Bleib bei Jesus. Jesus ist grösser als alles, was wir in dieser Welt wahrnehmen und sehen. Er ist ja grösser als das Gesetz, das uns oft nur auch aufzeigt, wo wir schwach sind und wo wir fehlhaftig sind. Und ich habe es angekündigt, wenn Jesus so gross gemacht wird, wenn Jesus im Licht erstrahlt, sage ich einmal, als alleinig, mächtiger, grosser Herrscher und König, dann kommt so der Weckruf, weil Jesus so gross ist. Und da möchte ich aus Kapitel 2, der Vers 1 lesen. Und dort lesen wir: Das alles macht deutlich, dass wir uns nicht entschieden genug an die Botschaft halten können, die wir gehört haben, weil wir sonst in der Gefahr stehen, vom Weg abzukommen. Also nach dem Vergleich mit den Engeln und ich sage auch nach dem Vergleich mit Mose, obwohl das jetzt später geschrieben ist, aber es kommen auch nur wieder solche Weckrufe. Weil Jesus so mächtig ist, sollen wir uns an sein Wort, an Gottes Wort, an die Bibel halten. Wenn wir uns sonst in Gefahr stehen, vom rechten Weg abzukommen. Aber Jesus hat uns sein Wort gegeben, damit wir Orientierung haben. Und das steht in die gleiche Kerbe, wie wir schon bei der Einsetzung hatten heute. Wenn wir wissen, wer Jesus ist, achten wir, was er uns sagt. Achten wir uns auf sein Wort. Richten wir uns nach seinen Weisungen. Und sagen wir nicht schnell, ja, das machen wir ja. Wie oft lassen wir uns doch von unseren eigenen Gedanken und Wünschen leiten. Und dann ist Jesus vielleicht plötzlich nicht mehr so gross. Dann werden plötzlich vielleicht andere Sachen gross. Meine Wünsche werden vielleicht plötzlich gross. Grösser als Jesus, wichtiger als Jesus. Jesus ist grösser. Ich möchte nochmal Vers 1 und 2 vom Hebräerbrief vorlesen, Kapitel 3. Und da heißt: Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus. Schauen wir mit dieser ganzen Aufmerksamkeit auf Jesus. Auch in jedem Problem. Oder wenn wir das Problem fokussieren, dann wird das Problem gross und grösser und grösser. Und wenn wir Jesus fokussieren, werden viele Probleme viel, viel kleiner. Auch ihr gehört ja zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Seht auf ihn, den wahren Apostel und Hohenpriester, zu dem wir uns alle bekennen. Und haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat. Er ist daran Mose vergleichbar, von dem die Schrift sagt, dass er sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies. Also weil Jesus der hohe Priester ist, weil Jesus das einmalige Opfer gebracht hat für uns Menschen, darum richten wir unser Augenmerk auf Jesus. Darum schauen wir auf ihn. Darum bekennen wir uns zu ihm, weil er so gewaltig ist. Und der letzte Vers aus dem Hebräerbrief, Vers 7. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Wenn du heute Gottes Stimme gehört hast, durch den Text, dann lehn das Wort nicht ab. Nimm es an in dein Herz. Und ich möchte dich einladen, wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst. Wenn Jesus vielleicht bei dir so eine Kugel ist, wo vielleicht irgendjemand im Leben rumschwankt, aber nicht wirklich dein Leben erfüllt, Jesus so eine Randfigur ist, möchte ich dich einladen, lass Jesus in dein Leben ein, lass ihn das Zentrum sein von deinem Leben. Lass ihn der sein, wo er ist, der allmächtige Gott. Und du kannst heute ein Kind von Gott werden. Jesus im Zentrum von deinem Leben. Das macht das Kind Gottes aus. Wenn du Fragen zu dem hast, ich werde am Ende vom Gottesdienst am Ausgang stehen, bei dem Welcome Desk. Sprich mich an und ich zeige dir anhand von einem kleinen Heft, wie du Jesus persönlich in dein Leben kannst einladen. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, lade ich dich ein, lass Jesus gross in deinem Leben. Und ich sage euch ganz persönlich, für mich ist das immer wieder ein Kampf. Es drängen sich immer wieder Sachen in mein Leben, die mächtig und gross und erdrückend und beängstigend erscheinen. Und das ist das Leben. Das ist ganz normal. Die Frage ist dann, auf was schaue ich? Was nehme ich ins Blickfeld? Was ist mein Fokus? Ist es Jesus? Vertraue ich Jesus? Und vielleicht wird mir manchmal den Glauben genommen, für jemanden zu beten, der krank ist oder der eine Not hat, weil ich denke, ja, Gott macht ja eh nichts. Und dann auf Jesus zu schauen und zu sagen, aber ich weiss, Jesus ist grösser, trotz meinem Unglauben. Und dann muss ich manchmal beten, Herr, hilf meinem Kleinglauben, dass ich dir einfach ganz vertraue. Weil Jesus ist grösser. Ich möchte beten und dann Gelegenheit geben, zum Fragen stellen. Oder vielleicht hast du etwas mit Jesus erlebt, wo du sagst, hey, da habe ich Jesus wirklich erlebt, als auch gross erlebt vielleicht. Vielleicht sind es manchmal auch Kleinigkeiten, wo wir Jesus gross erleben. Ich möchte dich einladen, einfach nach dem Gebet, darfst du gerne davon berichten. Jesus, ich lobe und preise dich. Wir haben ja gesehen, dass du viel mächtiger bist als alle Engel. Und Engel, wer schon Erlebnis mit Engeln gemacht hat, weiss, das sind mächtige und grosse Wesen. Du bist viel grösser als Mose und das Gesetz. Das Gesetz, das uns ein gutes Leben aufzeigt, das aber auch zeigt, wo wir schuldhaft sind. Und du bist viel grösser, der für alles gestorben ist, der für alles gezahlt hat. Und ich bete dich an, ich lobe und preise dich. Und ich möchte einfach mich bekennen zu dir. Du, Jesus, bist Gottes Sohn. Du bist Gott. Du hast alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und ich danke dir, darf ich dein Bruder sein? Hast du mich angenommen als dein Bruder? Danke vielmals. Und danke, dürfen wir mit dir durchs Leben gehen. Bist du immer da? Und manchmal führst du anders, als wir uns das wünschen, als wir es denken. Aber du bist grösser, du weißt den Weg, du weißt, was gut ist, du weißt, was uns dient. Danke viel, viel mal. Und so wollen wir dich einfach ehren und loben und preisen, auch im anschließenden Lobpreis, den wir noch haben, wollen dich ganz bewusst vor uns stellen und dich anbeten und ehren. Amen.